indem sie darauf bestand, seiner Braut das Rot der Lannisters umzulegen. Daher gab sie sich so würdevoll wie möglich geschlagen. »Je mehr wir diesen Tyrells gewähren, desto unverschämter werden sie.« Nachdem die Gelübde gesprochen waren, traten der König und seine neue Königin vor die Septe, um Glückwünsche entgegenzunehmen.
»Westeros hat jetzt zwei Königinnen und die Junge ist ebenso wunderschön wie die Alte«, tönte Lyle Crakehall, ein grober Klotz von einem Ritter, der Cersei oft an ihren verstorbenen, unbetrauerten Gemahl erinnerte. Am liebsten hätte sie ihn mit einer Ohrfeige belohnt. Giles Rossby wollte ihr die Hand küssen, schaffte es jedoch lediglich, auf ihre Finger zu husten. Lord Redwine küsste sie auf eine Wange, Mace Tyrell auf beide. Großmeister Pucelle erklärte Cersei, sie habe nicht einen Sohn verloren, sondern eine Tochter gewonnen. Zumindest blieb ihr Lady Thunders tränenreiche Umarmung erspart. Keine der Stokeworth-Frauen war erschienen, und immerhin das erfüllte die Königin mit Dankbarkeit. Zu den letzten Gratulanten gehörte Kevin Lannister.
»Wie mir zu Ohren gekommen ist, wollt ihr uns wegen einer anderen Hochzeit verlassen?« sagte die Königin.
»Hardstyne hat die Gebrochenen aus Burg Derry vertrieben«, antwortete er. »Lancels Braut erwartet uns dort.«
»Wird eure hohe Gemahlin zu den Feierlichkeiten anreisen?«
»Die Flusslande sind noch immer zu gefährlich. Vargo Hoths Abschaum treibt sich herum, und Beric Dondarrion hat Freys aufgeknüpft. Stimmt es, dass Sandor Clegane sich ihm angeschlossen hat?«
»Woher weiß er das?«
»Manche behaupten das. Die Berichte sind nicht eindeutig.«
Der Vogel war gestern Nacht eingetroffen, aus einer Septe auf einer Insel in der Tridentmündung. Die nahegelegene Stadt Saltpens war von einer Bande Geächteter geplündert worden, und einige der Überlebenden behaupteten, sie hätten eine brüllende Bestie im Helm des Bluthunds unter den Plünderern gesehen. Angeblich hatte er ein Dutzend Männer getötet und ein 12-jähriges Mädchen vergewaltigt.
»Zweifelsohne wird Lancel erpicht darauf sein, Clegane und Lord Beric zur Strecke zu bringen, um den Königsfrieden in den Flusslanden wiederherzustellen.«
Sir Kevin sah ihr einen Moment in die Augen.
»Mein Sohn ist nicht der richtige Mann, um sich mit Sandor Clegane anzulegen.«
»Immerhin darin sind wir uns einig.«
»Vielleicht aber sein Vater.«
Der Mund ihres Onkels nahm einen harten Zug an.
»Wenn meine Dienste nicht auf dem Rock gebraucht werden...«
»Eure Dienste wurden hier gebraucht.«
Cersei hatte ihren Vetter Damien Lannister zum Kastellan des Rock und einen anderen Vetter, Sir Devon Lannister, zum Wächter des Westens ernannt.
»Unverschämtheit hat ihren Preis, Onkel.«
»Bringt uns Sandors Kopf, und ich bin gewiss, seine Gnaden wird sich dankbar zeigen. Joff mag den Mann gemocht haben, aber Tommen hatte stets Angst vor ihm, mit gutem Grund, scheint mir.«
»Wenn ein Hund bösartig wird, liegt die Schuld bei seinem Herrn«, erwiderte Sir Kevin.
Damit drehte er sich um und ging davon.
Jaime eskortierte sie zum kleinen Saal, wo das Fest vorbereitet wurde.
»Ich gebe dir die Schuld an all dem«, flüsterte sie unterwegs. »Lass sie heiraten, hast du gesagt. Margaery sollte lieber um Joffrey trauern und nicht seinen Bruder ehelichen. Sie sollte ebenso krank vor Gram sein wie ich. Ich glaube nicht, dass sie Jungfrau ist. Renly hatte einen Schwanz, oder vielleicht nicht? Er war Roberts Bruder, er hatte bestimmt einen Schwanz. Wenn diese ekelhafte alte Vettel denkt, ich würde meinem Sohn erlauben...«
»Du bist Lady Olenna bald los«, unterbrach James sie leise. »Sie bricht morgen nach Highgarden auf.«
»Sagt sie.«
Cersei traute dem Versprechen einer Tyrell nicht.
»Sie wird uns verlassen«, beharrte er. »Mace führt die halbe Streitmacht der Tyrells nach Storm's End, und die andere Hälfte geht mit Ser Garlan in die Weite zurück, um seinen Anspruch auf Brightwater durchzusetzen. In ein paar Tagen sind von den Rosen nur noch Margaery, ihre Damen und ein paar Wachen hier.«
»Und Ser Loras? Oder hast du deinen geschworenen Bruder vergessen?«
»Ser Loras ist ein Ritter der Königsgarde.«
»Ser Loras ist so sehr ein Tyrell, dass er Rosenwasser pisst. Man hätte ihm niemals den weißen Mantel umlegen dürfen.«
»Meine Wahl wäre ja nicht gewesen, das gebe ich zu. Niemand hat sich die Mühe gemacht, mich zu Rate zu ziehen. Mit Loras wird es keine Probleme geben, glaube ich. Wenn ein Mann diesen Mantel angelegt hat, verändert ihn das.«
»Dich hat es ganz gewiss verändert und nicht zum Besseren.«
»Ich liebe dich auch, süße Schwester.«
Er hielt ihr die Tür auf und führte sie zum hohen Tisch und zu ihrem Platz neben dem König. Margiri saß auf Tommens anderer Seite, dem Ehrenplatz. Als sie Arm in Arm mit dem kleinen König eintrat, bestand sie darauf, Kersai auf die Wangen zu küssen und ihr um den Hals zu fallen. »Euer Gnaden«, sagte das Mädchen und strahlte wie poliertes Messing, »mir ist, als hätte ich eine zweite Mutter bekommen. Ich bete, dass wir einander sehr nahe kommen und dass uns die Liebe zu eurem süßen Sohn verbindet.«
»Ich liebe meine beiden Söhne.«
»Joffrey, schließe ich ebenfalls in meine Gebete ein«, antwortete Margiri. »Ich habe ihn von ganzem Herzen geliebt, auch wenn ich keine Gelegenheit bekommen habe, ihn richtig kennenzulernen.«
»Lügnerin«, dachte die Königin, »wenn du ihn auch nur eine Sekunde lang geliebt hättest, wärest du nicht in solch unziemlicher Hast mit seinem Bruder zum Altar geschritten. Seine Krone war es, die du wolltest.
Für einen halben Groschen hätte sie der rosigen Braut gleich hier auf dem Podest vor dem halben Hof eine Ohrfeige versetzt.« Wie die Zeremonie selbst war auch die Feier bescheiden. Lady Aleri hatte die Vorbereitungen getroffen, Kersai hatte sich nicht überwinden können, diese Aufgabe nach dem traurigen Ausgang von Joffreys Hochzeit abermals auf sich zu laden. Lediglich 7 Gänge wurden serviert. Butterstampfer und Mondbub unterhielten die Gäste zwischen den Speisen, und während des Essens gab es Musik. Sie lauschten Dudelsäcken und Fiedeln, einer Laute, einer Flöte und einer hohen Harfe. Der einzige Sänger war ein Günstling von Lady Margiri, ein ansehnlicher junger Gockel, der in alle möglichen Azurtöne gekleidet war.